Einen schönen Morgen, Geschwister. Freue mich, euch zu sehen heute hier in Oerlikonsweg und freue mich darüber, dass ihr immer wieder auch mitwirkt durch eure Gebete und eure Gaben, dass das, was Gott in IRM-Mission vor über 30 Jahren begonnen hat, auch weitergehen kann. Ihr wisst ja, ich war Missionsleiter dort. Das durfte ich mittlerweile an ein Team von 3 Brüdern übergeben, die jetzt die Leitung machen. Ich bin in so eine andere Rolle gerutscht, und zwar in die Rolle eines Begleiters und Beraters. Und ich merke, das ist auch eine schöne Rolle. Wenn man so aus der Hauptverantwortung rauskommt, dann kommt man so ein bisschen in die Rolle von, hey Günther, du hast das doch schon mal gemacht. Kannst du mir mal sagen, wie hast du das denn damals gemacht, als du in dieser Aufgabe warst? Und das ist gerade meine Rolle. Und damit bin ich immer noch mit IRM verbunden, und darum danke ich euch, dass ihr das mit unterstützt. Heute Morgen habe ich schon meinen Nachfolgepastor in der Gemeinde getroffen, den Robert, der ist ja aus Rumänien. Und an den kann ich jetzt im nächsten halben Jahr ein paar Aufgaben delegieren, nämlich die Begleitung der 4 rumänischen Gemeinden in Deutschland. Ich lege euch nachher die IRM-Info aus, die ist gerade frisch aus dem Druck gekommen. Da könnt ihr einiges darüber lesen, was ihr denn da eigentlich unterstützt. Ich danke euch ganz herzlich, das ist gut. Ja, mein Text heute ist Römerbrief Kapitel 1, 16. Ganz einfach. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Es ist Gottes Kraft für jeden, der daran glaubt. Gute Nachrichten müssen weitergegeben werden. Wenn ein Kind geboren wird, so wie bei meinem Neffen jetzt vor einiger Zeit, da kam schon vor der Geburt eine Anzeige, vor der Geburt: Wir sind jetzt bald auch nachts erreichbar. Ich habe einen Moment da drauf geguckt und dachte, wisst ihr eigentlich, was ihr da schreibt? Wer das mal erlebt hat, dass Kinder auch lebendig in der Nacht sein können, der weiß, was das heißt. Das Kind ist da, es ist ein ruhiges Kind. Ich habe den Eindruck, die haben ruhige Nächte. Also es ist okay. Oder wenn jemand einen Job bekommt, den er schon lange wollte, ist das wirklich eine gute Nachricht. Oder wenn jemand aus einer Krankheit befreit worden ist, wie eine Freundin in der Schweiz, die Brustkrebs hatte und durch eine Therapie wirklich, wirklich geholfen werden konnte, dann ist das echt eine gute Nachricht. Und ich habe gedacht, ich erzähle euch heute auch eine gute Nachricht von mir. Denn gute Nachrichten müssen verkündigt werden. Gott hat mir im letzten Jahr ein Geschenk gemacht und ich habe das Geschenk zunächst mal abgelehnt. Das Geschenk war so: Meine Frau Esther ist ja vor 6 Jahren etwa in den Himmel gegangen und Gott hat mir Zuneigung zu einer Frau geschenkt. Und ich habe gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Ich muss nach Oerlikonsweg. Mein Terminkalender ist einfach zu voll, weil als meine Frau in den Himmel ging vor 6 Jahren, war klar, ich diene Gottes Reich und ich hatte Freude daran. Und irgendwie hat Gott gesagt, Günther, wenn ich dir ein Geschenk mache, hast du 2 Möglichkeiten. Entweder nimmst du das Geschenk an oder es ist weg. Und als ich etwas ernster darüber nachdachte, ich hatte einen längeren Prozess gebraucht, von mehreren Monaten und einigen Gesprächen mit einigen Brüdern und Schwestern, habe ich am Ende Ja gesagt. Und ich kann euch die gute Nachricht sagen, seit November bin ich verlobt. Und im Juli werde ich heiraten. Und zwar, und jetzt kommt eigentlich die unglaubliche Nachricht für mich. Es ist eine Sekretärin, die bei uns in der Mission arbeitet. Das heißt, wir haben eine gute Zeit schon uns kennengelernt. Sie ist über 20 Jahre jünger als ich. Ich sehe eure Erstaunen gesehen. Ja. Ich war auch erstaunt. Ich sagte, was willst du mit so einem alten Mann wie mir? Ja, ich war da einfach ganz ehrlich, auch mit Diana heißt sie. Und ich soll euch herzlich grüßen. Die ist heute Morgen auf dem Weg nach Ostfriesland, weil sie dort in ihrer Bibelschule noch einen Dienst hat und wird da unterwegs sein. Und wir beide haben gesehen, Gott macht uns gegenseitig ein Geschenk. Und ich habe Ja gesagt. Nach einem längeren Prozess, kann ich euch mal etwas länger erzählen, wenn ihr wollt. Also, die gute Nachricht, Günther wird in diesem Jahr wieder heiraten. Nun gibt es eine größere Nachricht, die das alles weitaus in den Schatten stellt, was wir an guten Nachrichten in der Welt haben. Und Paulus sagt, Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Es ist Gottes Kraft für jeden, der daran baut. Was ist denn dieses Großartige dieses Evangeliums? Was ist diese Dimension? Warum macht das so eine unglaubliche Nachricht so spannend? Weil, ihr Lieben, wer das annehmen kann für sein Herz, der weiß, Jesus trägt meine Strafe, die ich verdient habe, für meine Verfehlung, Vergehen vor Gott, weil kein Mensch vor Gott bestehen kann mit seinen Lebenstaten. Wir können Gott nichts vorweisen, was ausreicht. Und Jesus trägt meine Strafe und ich gehe frei aus. Es gibt keine Verdammnis für die, die Jesus Christus in ihrem Leben Vertrauen geschenkt haben, ihn eingeladen haben ins Leben. Jesus wird an diesem Kreuz, wir gehen ja auf Ostern und Karfreitag zu, zur Sünde erklärt. Gott macht ihn zur Sünde für die ganze Welt. Und wir werden frei von dieser Sünde und werden Gottes Kinder, sodass wir so ein Lied singen können, Vater, unser Vater. Das ist eine unglaubliche Nachricht. Es ist die unglaubliche Nachricht, dass Jesus für mein unheiliges Leben, das so viel Versagen, Fehler und Schuld an sich trägt, stirbt, damit ich sein heiliges Leben geschenkt bekomme und er in mich hinein sein neues Leben legt, das Hoffnung, Glaube und Kraft und Liebe in sich trägt. Es ist unglaublich. Ich, der ich dem Tod geweiht bin, bekomme sein Leben. Und wie macht er das? Ich finde jede Geschichte spannend, die aus irgendeinem Feuerwehrbericht kommt. Hochhaus brennt, mehrere Stockwerke und die Menschen stehen oben auf dem Dach. Und die längste Leiter wird angelegt vom Feuerwehrauto und sie reicht fast 2 Meter fehl. Ein Feuerwehrmann steigt auf die Leiter, stellt sich auf die letzte Stufe. Um die Leute zu retten, wirft er sich mit seinem Körper an dieses Haus und die Leute rutschen über seinen Körper auf die Feuerwehrleiter, um dann Rettung zu erleben. Als der letzte Mensch über seinen Körper rutscht, verlassen ihn die Kräfte und er stürzt ab. In der Zeitung stand, er gab sein Leben, um andere zu retten. Ein ganz kleines Beispiel nur dafür, was Jesus gemacht hat, um den Menschen dieser Welt seine Rettung anzubieten. Er stirbt dafür und wir gehen frei aus. Das ist unglaublich. Wir sind in den Armen des Vaters willkommen. Wer Jesus sein Leben anvertraut, der hat Leben. Als ich das mit 15 Jahren verstanden habe, damals in meiner Kirche, wo ich groß geworden bin in Nordhessen, und verstanden habe, dass Jesus das für mich gemacht hat, da konnte ich einfach nur eines machen, ich konnte nur dieses Geschenk annehmen. Ich konnte nur Danke sagen. Was anderes konnte ich nicht, weil ich konnte nichts dazu beitragen. Gott will ja nicht unsere Taten, er will unser Herz, er will unser Leben, er will da einziehen. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso habe ich von da an immer so Mühe gehabt, dieses Evangelium, die beste Botschaft der Welt, froh in die Welt zu sagen. Warum schäme ich mich manchmal? Warum gibt es Gründe, dass ich diese Botschaft nicht weitergebe? Erstens, wir schämen uns, weil wir Angst vor der Reaktion von Menschen haben. Ja, ich war kein mutiger Mensch, der jetzt groß darüber gesprochen hätte, ja, mein Leben ist jetzt neu geworden, weil Jesus in mein Leben eingezogen ist und das junger Mann damals, habe ich dann gedacht, naja, so ein bisschen Glauben muss ich ja zeigen. Also nimmst du so einen ganz kleinen Anstecker, ich glaube, ich habe es euch schon mal erzählt, ne? So, es gab so ganz kleine vor vielen Jahren, Jesus lebt. Ja. Ich dachte, das sieht nicht so jeder, ne? Aber was besonders klein ist, ist besonders interessant. Der Erste kam ganz nach vorne, guckte, Jesus lebt, bist du jetzt auch so ein frommer Mensch geworden? Und da war es raus und da war es gut. Ne? Ist der Ruf erst ruiniert, lebst du völlig ungeniert, kannst du fröhlich drauf loslegen. Alles gut. Also es war klar. Aber wie geht es uns damit? Wir schämen uns, weil wir Angst haben vor der Reaktion der Menschen. Dass die Frage stellen, wenn wir uns eindeutig zu Jesus bekennen, bist du auch so ein frommer Mensch? Wirklich, Jesus, der einzige Weg zu Gott, Die anderen Religionen wären alle vergeblich. Nun, Gott sagt das so, dass Jesus der Weg zu Gott ist und kein anderer Weg als nur über ihn zu Gott geht. Wie Gott das mit den anderen Religionen beurteilen wird, das liegt in Gottes Hand, das will ich gar nicht beurteilen. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Frage, wie wird mein Arbeitskollege das einschätzen? Was wird er denken? Wie werden meine Nachbarn mich einordnen, wenn sie das hören? Das hat mich lange abgehalten, mutig zu bekennen. Paulus konnte sagen, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Es ist eine Gotteskraft für jeden, der darauf vertraut. Wo immer es geht, überall und an jedem Ort, wollte er diese gute Botschaft weitergeben. Und ich will das lernen, immer wieder neu auch, dass da, wo ich unterwegs bin, ich von Jesus spreche. Und ich will das nochmal klar sagen, ich habe es euch manchmal schon gesagt, wenn wir über unseren Glauben sprechen, reicht es nicht aus zu sagen, ich glaube an Gott oder ich habe auch eine Hoffnung. Es geht darum, dass wir den Namen Jesus aussprechen, weil in keinem anderen Namen ist Heil als allein in dem Namen Jesus Christus. Und ich bemühe mich, wenn ich eine Chance habe, mit Menschen darüber zu sprechen, auch nicht um es überzustülpen, sondern um es froh zu sagen, dass ich den Namen Jesus nenne. Ein zweiter Grund, warum wir das Evangelium nicht weitersagen, diese gute Nachricht der erlösenden Kraft Gottes ist, dass wir ein falsches Verständnis vom Evangelium haben. Wir denken, das Evangelium von Jesus ist eine Botschaft, die die Menschen auffordert, jetzt sich anzustrengen und heiliger zu werden und nicht mehr zu sündigen. Das ist ein vergebliches Unterfangen. Ich meine, ich bin 50 Jahre Christ, ich sündige immer noch. Und was ich brauche, ist nicht ein Aufruf, Günther, jetzt streng dich mal an, heiliger zu werden. Was ich brauche, ist die Botschaft, dass mir vergeben wird, wenn ich sündige. Ich hatte gestern noch ein Gespräch in einer Runde von Männern und ein Bruder kam und sagte, Günther, ich finde das irgendwie nicht gut und ich fühle mich auch verletzt. Und ich spürte einfach, dass ich ihm sagen musste, Bruder, dann vergib mir, wenn ich dich verletzt habe. Es tut mir leid. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums, dass wir einander vergeben können, dass wir aufeinander zugehen mit einer Offenheit, dass wir Fehler machen, aber Gott kein Problem hat mit unseren Fehlern, sondern dass er uns sagt, hast du es nicht aus Micha vorhin gelesen, wo ist so ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und unsere Sünden in die Tiefe des Meeres wirft. Wenn wir ehrlich sind, ist es das, was Gott tut mit uns. Wir aber haben manchmal das Verständnis, dass Menschen sich jetzt anstrengen müssen, heiliger zu leben. Gott will nicht unser Handeln verändern. Er will unser Herz verändern. Und das kann er, denn wir können nicht aus unserer eigenen Kraft das Evangelium von Jesus annehmen oder leben. Er muss es uns schenken. Und das Schöne ist, das Wort Gottes, und vielleicht gibt es heute Morgen ein Wort, das du mitnehmen kannst aus der Vorbereitung des Gottesdienstes oder jetzt aus der Predigt. Dieses Wort ist wie ein Samenkorn, das in dein Herz fällt und im Herzen etwas erneuern kann. Man hat bei den Pyramiden, wo die Pharaonen so ihre Gräber hatten, hat man irgendwann mal so ein Pharaonengrab rausgenommen, hat es aufgemacht und hat 2000 Jahre alte Weizenkörner entdeckt, die damals als Beigabe in diesem Grab beigelegt worden sind. Da hat man gedacht, nach 2000 Jahren, ob das noch was bringt. Und hat diese Weizenkörner in die Erde gelegt mit Wasser, ja, und dann begossen. Und aus diesem Weizenkorn kamen Weizenhalm raus. Und die Ähre hat Frucht getragen. Nach 2000 Jahren war da noch Leben drin. Und das ist das Wort Gottes. Es ist so ein Samenkorn, das in die Erde fällt und in uns Leben hervorbringen kann. Auch in uns alten Christen noch. Darf ich mal zu den alten Christen sprechen hier unter uns? Das Wort ist lebendig und kräftig. Das Evangelium von Jesus wirkt. Und wenn wir das Evangelium weitergeben, dann nicht, weil wir Regeln oder Gesetze weitergeben, die kein Mensch halten kann, sondern weil wir Leben weitergeben. Jesus ist gekommen und Jesus, mit ihm in Beziehung zu leben, das macht das Evangelium aus. Das Evangelium von Jesus ist eine Befreiung von Gesetzen und moralischen Vorstellungen. Ich bin dankbar dafür, wenn ich euch so kenne, dass ihr hier nicht Gesetze und Regeln predigt hier in der Gemeinde, weil die würden keinem Menschen helfen, sondern dass ihr das Evangelium, die Beziehung zu Jesus predigt. Wenn wir Gesetze und Regeln predigen in der Gemeinde, verlieren wir unsere Anziehungskraft. Da will keiner mehr kommen, weil die kannst du eh nicht halten. Wenn du aber das Wort Gottes in deinem Herzen und Jesus in deinem Inneren trägst, dann wirst du automatisch das Gesetz Gottes leben. Was sagt Gott? Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen. Ich mache aus euch solche Leute, die meine Gebote halten, weil er in unser Herz hinein das gegeben hat. Also, das war der zweite Grund. Wir verstehen manchmal das Evangelium nicht richtig und meinen, wir müssten Leute ermuntern oder auffordern, nicht mehr zu sündigen. Vergeblich, wir brauchen Vergebung, das ist das Evangelium. Ein dritter Grund, warum wir uns schämen, das Evangelium zu sagen, wir glauben nicht, dass Gott alle Menschen retten kann. Was meine ich damit? Nun, da hast du vielleicht einen Nachbarn, der lebt schon 30 Jahre neben dir, du hast ihn oft in den Gottesdienst eingeladen, er ist nie gekommen, du hast ihm vielleicht auch Weihnachten irgendwas gebracht, aber er hat überhaupt nicht reagiert und irgendwie hast du einen Haken dran gemacht und gesagt, der ist sowieso nicht mehr zu retten. Oder du hast einen Verwandten, den du kennst, der lebt ein Leben sehr weit ab von moralisch guten Dingen und du denkst, also wenn sich einer nicht bekehrt, dann ist das dieser Verwandte. Also ist Hopfen und Malz verloren. Wir haben Menschen aufgegeben. Wir glauben nicht, dass Gott auch diese Menschen noch retten kann. Ihr Lieben, wisst ihr, wen man auf jeden Fall abgeschrieben hätte, Christ zu werden? Den Apostel Paulus. Der war ein Verfolger der Christen, der hat sich radikal mit seinem Leben verschrieben, die Christen zu verfolgen. Und jeder hätte gesagt, wenn sich einer überhaupt nie bekehren kann, dann ist das der Saulus von Tarsus. Also der nie. Gott sagt, ich werde euch zeigen, dass er sich umkehrt und begegnet ihm in einer Vision. Jesus spricht mit ihm. Schreibt keinen Menschen ab. Ich hatte euch, glaube ich, von meinem Schwager erzählt, der in Österreich in einem Berufsbildungswerk arbeitet und so eine Gruppe von jungen Erwachsenen, auf Afghanen, Syrer, weiß ich woher, Deutsche, Österreicher, lehren muss, damit die in Beruf kommen. Und er sagt, wir hatten einen, der war ein radikaler Muslim, hat uns alle aufgemischt, hier, auch die anderen Muslime, mit denen hat er ewig Streit gehabt. Wir mussten den am Ende von der Schule verweisen, weil er nicht tragbar war. 6 Wochen später klopft es an die Klassenzimmertüre, steht der Mann vor der Tür und sagt, Herr Vogel, ich muss Sie mal sprechen. Was ist los? Ich habe mir eine Bibel gekauft, weil ich wollte ihm beweisen, dass das alles gelogen ist, was in der Bibel steht. Ich sage ihm was. Dieses Buch ist das erste Buch, das zu mir gesprochen hat. Ich habe den Glauben angenommen. Ich will mich taufen lassen. Ich lade Sie zu meiner Taufe ein. In 4 Wochen in der und der Gemeinde. Aus menschlicher Sicht war er der letzte Mensch, der dem Glauben gegenüber offen sein könnte. Und Gott hat eingegriffen. Wir sollten keinen Menschen aufgeben. Wir dürfen glauben, dass Gott jeden retten kann. Und sie nicht in Schubladen stecken und denken, bei dem ist eh Hopfen und Malz verloren. Also, wer sich auf jeden Fall nicht zum Glauben wenden würde, wäre Simon der Zelot, der Jünger von Jesus. Wisst ihr, was der war? Der war Terrorist. Der hat die Römer überfallen und gekillt. Simon Zelotes. Nee, der wird den Glauben, den christlichen Glauben nie annehmen. Wir denken, es müssen die besonders edlen und reinen Menschen sein, die vielleicht zum Glauben kommen könnten. Nein, Jesus nimmt die Sünde an, sage dieses Trostwort allen, allen, die von rechter Bahn auf verkehrten Weg gefallen, hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Und darum ist Hoffnung für jeden von uns und Hoffnung für jeden da draußen. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht, denn es ist eine Gotteskraft für jeden, der glaubt. Ich war vor 4 Wochen in Erfurt, das ist auch noch einer meiner Dienste bei IAM, und war dort in der afrikanisch-deutschen Gemeinde. Und dann trat eine junge Frau auf, Marissa, eine 22-jährige deutsche Studentin, die dort in der Kinderarbeit aktiv ist, und erzählt folgende Geschichte. Sie sagt, ich war im Zug von Göttingen nach Erfurt unterwegs und vor mir saß ein junger Mann und er wollte offensichtlich mit mir anbändeln. Dann habe ich meine Kopfhörer rausgeholt und habe mir meine christliche Musik auf die Ohren gemacht. 10 Minuten vor Erfurt sprach Gott so in mein Herz, nimm mal deine Kopfhörer ab und red mit ihm. Und als ich dann mit ihm reden wollte, wollte er mich zum Essen einladen. Dann habe ich ihm gesagt, was du suchst, findest du bei Jesus. Er guckt sie an und sagt, ich glaube nicht an Jesus. Sie sagt, was du suchst, findest du bei Jesus. Ich habe noch ein neues Testament in der Tasche. Und ich gebe dir das zum Lesen. Und sie spricht mit ihm und er sagt, ich nehme es und ich verspreche dir, ich werde da drin lesen. Diese junge Frau mit so einer klaren Aussage kann einem Mann sagen, was du suchst, findest du bei Jesus. Ich bin hinterher zu ihr hin. Ich habe gesagt, Marissa, ich finde das großartig, was du dir heute Morgen erzählt hast. Auch wie du dich verhalten hast. Erstmal, als junge Frau hast du dich geschützt vor irgendwelchen Anmache-Geschichten. Zweitens, du hast auf die Stimme Gottes gehört, hast gesagt, als Gott sagte, nimm mal deinen Kopfhörer wieder ab, red mit ihm. Drittens, du hast den genialsten Satz gesagt, den ich seit langem gehört habe. Was du suchst, findest du bei Jesus. Viertens, du hattest ein neues Testament parat in der Tasche, konntest ihm es geben und sagen, hier, lies selber, da ist das Evangelium von Jesus. Und fünftens, du hast dich nicht auf ein Essen eingelassen und dich in Gefahr gebracht, was am Ende dabei rausgekommen wäre, bist deine Wege gegangen. Ich kann diese junge Frau nur loben, was sie für einen unglaublichen Weg in sich trägt und wie sie diesen Weg gegangen ist. Es war am Freitagabend vor irgendeinem Aldi, wo ich einkaufen war, und ein Obdachloser kam da vorbei, hat ein bisschen um Geld gebettelt. Und ich habe eine Devise: Wenn mich jemand an einem Tag zum ersten Mal fragt, dann bekommt er von mir Geld. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich sage, ich habe hier etwas für Sie. Sie sind heute der Erste, der mich fragt. Und ich will Ihnen noch was sagen. Was Sie wirklich suchen, finden Sie bei Jesus. Er hat mich etwas erstaunt angeschaut. Aber ich dachte, den Satz will ich ihm sagen. Er bekommt von mir etwas Geld. Aber ich sage ihm, was du wirklich suchst, was du wirklich suchst, was dir wirklich hilft, findest du bei Jesus. Ich gebe euch heute 2 Dinge mit. Erstens diesen Satz. Nimm den Satz mit. Was du suchst, findest du bei Jesus, in der Beziehung mit Jesus. Und ich habe eine Kiste Neue Testamente hier bei Gideon Testament. Und ich lade euch ein, nehmt euch eins mit nachher, tut das in eure Tasche. Ich habe gemerkt, wenn ich sage, Gott, ich bin bereit, Zeuge für dich zu sein, dass Gott mir auch eine Gelegenheit gibt. Er gibt mir eine Gelegenheit, wenn ich mich bereit erkläre. Es gibt viele Tage, da ist mein Kopf so voll mit allen möglichen Sachen, wo ich überhaupt nicht dran denke, mit irgendeinem über den Glauben zu sprechen. Die Tage gibt es bei mir auch. Obwohl ich in Rente bin. Wer ist in Rente von euch? Keiner. Kennt ihr solche Tage, wo ihr denkt, ey, warte mal eben, das Leben ist hektischer als vorher, oder?
Ich hab keine.
Ja, also, ja, guck mal. Aber, ja, nehmt ihr den Satz mit? Was du suchst, findest du bei Jesus. Und zweitens, nehmt ein Testament mit, ein ganz kleines, ne? Kann man schön in die Tasche stecken, hier so ein kleines Gideon, kennt ihr noch, ne? Habt ihr vielleicht selber mal bekommen. Das ist mit ganz kleiner Schrift, aber jetzt störe dich nicht an der kleinen Schrift, du sollst das ja nicht lesen. Du hast ja eine Großdruckbibel. Dein Gegenüber soll das lesen. Und wisst ihr, was ich mache? Ich lege dann immer noch einen Zettel rein und sage, guck mal, hier liest doch Lukas 23, 24. Das ist die Ostergeschichte. Jetzt kommt doch Ostern. Leg doch einen Zettel da rein. Hier ist die Ostergeschichte, ne? Vor Pilatus und Herodes, das Urteil, die Kreuzigung, die Auferstehung. Das ist, was Menschen jetzt in dieser Zeit lesen sollten. Das ist die Geschichte von Jesus. Also, nehmt euch gleich eine Bibel mit, steckt sie in eure Tasche. Nur eine, mehr kriegt ihr nicht. Und dann besorgt ihr euch selber eine, ja? Alles gut, ne?
Jetzt hat die Renate noch so solche Lupen mit dem Jahreslosung. Die kann man da reinlegen für die.
Ja, alles gut. Lass mich noch drei Tipps zum Schluss geben. Was ist wichtig? Wenn wir das Evangelium sagen, müssen wir selber ganz, ganz ehrlich sein. Nichts vorgeben, was weiß ich, wie großartig wir jetzt sind, keine Fehler mehr machen oder sowas. Nein, wenn du einen Fehler machst, gerade auch deinen Nachbarn oder Verwandten gegenüber, wenn du was falsch machst, ja, richtig daneben trittst, ist das ein Halleluja-Moment. Was meine ich? Jetzt hast du die Chance zu sagen, hey, ich bin nicht besser als du, sondern ich habe einen, der mir beisteht, der mir hilft, mit dem ich in Beziehung sein darf, Jesus, und der ist bereit, mir zu vergeben. Und ich bitte dich, Nachbar, vergib mir auch, wenn da irgendwas zu vergeben ist. Das ist eine Gelegenheit, dass du zeigen kannst, dass du ein Mensch bist, der Erlösung kennt, der das Evangelium kennt. So leben wir das Evangelium. Mein Freund Roger, der in der Schweiz unterwegs ist, der ist eines Tages mit seinem Bus volle Kanne unterwegs. Er hat keine Zeit, viele Termine und rauscht quasi bei Rot noch über eine Ampel, während von rechts ein Sportwagen kommt. An der längsten Ampel muss er dann trotzdem halten und der Sportwagen steht links neben ihm. Kurbelt das Fenster runter und Roger hat hinten einen Fisch auf seinem Auto. Ja, die Christen, ne? Die Christen, die sind mal wieder zu schnell gefahren, ne? So ungefähr. Und Roger, fit wie er ist, sagt, jawohl, stimmt, genau, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Und wissen Sie, die Christen sind auch keine besseren Leute, aber sie kennen einen, der ihnen Vergebung schenkt. Er hatte keine Zeit. Der Sportwagenfahrer sagt, haben Sie mal Zeit für einen Kaffee? Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen. Und Roger sagt, auf jeden Fall. Anschließend sagt er, ich habe eine halbe Stunde mit ihm im Kaffee gesessen, habe ihm das Evangelium erklärt. Wegen des Fehlers, den ich gemacht habe, hat er mich angesprochen. Es war die Gelegenheit, über meinen Fehler zu sprechen, aber über meinen Herrn, der Fehler vergibt und der für mich da ist. Sei ehrlich. Und noch eines, beurteile Menschen nicht nach deinen eigenen Meinungen und deinen eigenen Vordenken. Beurteile Menschen nicht, indem du sagst, das finde ich jetzt aber gar nicht gut, was du da machst, oder ich finde das nicht richtig, wie sie sich verhalten, und stellen sich mal vor. Und wisst ihr, was wir dann machen? Wir konfrontieren die Menschen mit uns. Ich finde das nicht richtig, oder das halte ich aber gar nicht für gut. Nein, mach das nicht. Ich hatte eine Situation, ich habe die euch auch schon mal erzählt, am Bahnhof, wo ich einem Mann in einem Zugabteil gesagt habe, wie Sie hier über Gott reden, das gefällt Gott nicht. Ich habe ihn nicht mir gegenüber konfrontiert, ich habe ihn vor Gott gestellt. Was meinen Sie, was Gott darüber denkt, was Sie gerade gesagt haben? Oder was meinen Sie, wie Gott das sieht? Oder wenn jemand sagt so, oh Gott, ich sage, ja genau, richtig, genau, den müssen wir jetzt anrufen. Das ist jetzt die richtige Situation. Den brauchen wir jetzt. Ja, nehmt die Menschen mit, stellt sie vor Gott. Und kommt nicht mit ihnen in Konflikt, sondern helft ihnen zu verstehen, dass Gott jetzt für sie da ist. Es ist so großartig, dass wir unterwegs sein dürfen mit dieser Botschaft des Evangeliums. Und ein letztes, seid mutig. Weil wir haben die beste Botschaft, die es in dieser Welt gibt. Versteht ihr jetzt Paulus? Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Es ist eine Kraft von Gott für jeden, der darauf vertraut. Er sagt sogar, für jeden. Niemand ist ausgeschlossen. Also, ihr Lieben, wir haben Hoffnung für jeden Menschen, weil Jesus uns auch gerettet hat. Wir geben die Botschaft mutig und klar weiter und wir weisen auf Jesus hin. Wie heißt der Satz nochmal, den ihr heute mitnehmt? Was du suchst, findest du bei Jesus. Nochmal, laut. Was du suchst, findest du bei Jesus. Nochmal. Was du suchst, findest du bei Jesus. Nicht mehr vergessen und nehmt euch gleich ein neues Testament. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, um uns zu suchen. Und wir dürfen Menschen heute sagen, was du suchst, findest du bei Jesus, weil ich durfte es finden. Danke, Herr, für dieses wunderbare Evangelium. Und ich danke dir, Herr, dass du in unserem Leben lebst mit deinem Wort, mit deinem Geist und uns Mut schenkst, von dieser größten Botschaft der Welt zu sprechen. Danke, dass wir sie weitersagen dürfen, aber vor allen Dingen auch weiter leben dürfen. Schenk, dass unser Leben ein Ausdruck dieser Botschaft sein darf, damit Menschen angezogen werden durch deine Kraft. Danke für meine Brüder und Schwestern hier auch in Oer-Erkenschwick und ich bete, Herr, dass du ihnen Gelegenheiten gibst, in der neuen Woche den Namen Jesus und die gute Botschaft weiterzugeben. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns liebst und danke, dass du uns die Kraft gibst, mutig zu sein zu deiner Ehre. Amen. Amen. Amen.